Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Heute ist der dritte Sonntag in der Passionszeit mit dem schönen Namen Oculi. Das heißt Augen. Augen. Augen auf das Wort. Wir starten heute mit unserer Bibelwoche, genauer diesmal Bibelwochen. Diesmal verteilt sich die Bibelwoche auf 2 Wochen. Heute der Eröffnungsgottesdienst, am 22.03. der Abschlussgottesdienst. Das Thema dieses Jahr: von der rettenden Kraft zur Erinnerung. Auslegungen zu 7 Abschnitten aus dem Esterbuch. Das Buch Ester ist ein kurzes Buch im Alten Testament oder im Ersten Testament. Ein farbenfrohes Buch, in dem viel gefeiert und getrunken, geliebt und verstoßen, intrigiert und getötet wird. Das Buch Ester spielt im schillernden Orient des Perserreichs, und zwar dort, wo seit einer Woche amerikanische und israelische Raketen einschlagen, im Iran. Im Gottesdienst kommt das Buch Ester nie vor, zumindest wenn man sich an die Vorgaben der 6 Predigttextreihen hält. Darum zählt das Buch Ester zu den eher unbekannten Büchern der Bibel. Ich habe das Buch Ester zum ersten Mal komplett in der Vorbereitung auf diese Bibelwoche durchgelesen. Interessant und dauert auch gar nicht so lange. Das Buch hat nur 10 kurze Kapitel. Ich war recht fix durch. Ich sage euch schon jetzt, es wird nicht mein Lieblingsbuch. Nicht, weil es nicht schön ist. Nicht, weil es nicht spannend ist. Es ist schön und bunt und orientalisch. Es wird nicht mein Lieblingsbuch, weil da zum einen Frauen von Männern schlecht behandelt werden und zum anderen Juden ihre Feinde töten und die Zahl der Getöteten ganz schön gefeiert wird. Natürlich, letzteres hat seinen Grund. Die Feinde hatten sich zum Ziel gesetzt, die Juden auszulöschen. Da muss man sich doch wehren. Auch über das Maß der normalen Verteidigung hinaus. Kommt euch das bekannt vor? Der Konflikt Juden und Perser, sprich Iran, ein alter Konflikt. Vielleicht hält das Buch Ester sogar den Konflikt am Köcheln. Denn zum Purimfest wird das Buch Ester in den Synagogen gleich 2-mal komplett vorgelesen. Wir kennen das Buch kaum. Bei uns kommt es nicht vor. In den Synagogen ist es ein wichtiges, jährlich wiederkehrendes Buch. Es ist tief eingeprägt in die jüdische Seele. Eine Besonderheit des Esterbuchs ist, dass Gott oder sein Name in der hebräischen Version des Buches nicht ein einziges Mal vorkommt. Das Esterbuch, hebräisch, kommt ganz ohne Gott aus. Und trotzdem ist Gott im Buch da, verborgen, unsichtbar, lenkt die Geschicke der Menschen, lenkt die Geschicke seines Volkes. Ungenannt und trotzdem gegenwärtig. Wir singen.
Oh.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in mein Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede, den viele Menschen nicht haben, auch Israel noch immer nicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor wir in den ersten von 7 Texten aus dem Esterbuch einsteigen, noch ein paar weitere grundsätzliche Sachen zu diesem Bibelbuch. Vom Purimfest habt ihr vorhin am Anfang des Gottesdienstes schon gehört, dass das Esterbuch am Purimfest gelesen wird. Das Buch Ester enthält nämlich die Begründung für das Purimfest. Das Fest wird immer im Frühling, im Monat Adar gefeiert und gilt ein bisschen als Karneval der Juden, weil sich vor allem da gern die Kinder in die Hauptpersonen des Esterbuchs verkleiden. Es gibt so kleine Königinnen und Mordechais. Aber es machen nicht nur die Kinder. Es ist ein ausgelassenes, fröhliches Fest, das Purimfest. Und es erinnert an die Rettung der persischen Juden. Zentrale Rituale sind das zweifache Vorlesen der Esterrolle in der Synagoge, Geschenke an Arme und Freunde, ein festliches Mahl, oft mit viel Alkohol, sowie, wie gesagt, Verkleidungen und Lärmen bei der Erwähnung Hammans. Hammann, das ist der Bösewicht im Esterbuch. Sobald der Name dieses Bösewichts fällt, erzeugen die Anwesenden, die Hörer, insbesondere die Kinder, mit Ratschen oder allem, was sie so haben, Fußgetrappel zum Beispiel, lautstarken Lärm, um Hammans Namen auszulöschen. Wollen wir das mal nachmachen? Ich sage Hammann und ihr trampelt und lärmt ganz laut. Hammann! Das geht noch besser. Hammann! In unserem heutigen Estertext kommt er aber noch nicht vor, der Hammann. Toll macht ihr das. Aber zurück zum Esterbuch. Das Esterbuch spielt in Persien in der Zeit von König Xerxes dem I. Der hat regiert 486 bis 465 vor Christus. Ganz genau spielt das Esterbuch in der Stadt Susa, ganz im Westen des heutigen Iran, an der Grenze zum Irak. Erzählt wird die Geschichte vom wundersamen und märchenhaften Ausstieg der Jüdin Esther zur Königin von Persien. Sie, die Esther, wendet eine Gefahr ab, die der jüdischen Gemeinschaft im persischen Reich droht. Ja, Judenhass und Judenverfolgung, ein Phänomen, das sich durch die Zeiten zieht. Ich war ein bisschen enttäuscht und bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, aber das Esterbuch ist kein historischer Bericht, sondern es ist Literatur, die am Beispiel des Schicksals der Juden zur Perserzeit eine Geschichte für die Gegenwart damals und heute erzählt. Die Geschichte ist fiktiv, also ein Roman, wenn man heutige historische Maßstäbe anlegt. Aber was berichtet wird, stützt sich auf etliche historische Einzelheiten. Zum Beispiel kommt heute in unserem Text die Beschreibung des Hofes und des Palastes von Ahasuerus, wie Xerxes heißt, dort im Esterbuch, vor, wird also beschrieben. Und das kommt schon dem sehr nahe, wie es war, dort im Palast. Wahrscheinlich gehörten die Erzähler des Esterbuchs zur jüdischen Minderheit außerhalb Israels und sie haben diese Geschichte zur Ermutigung ihrer Glaubensgeschwister aufgeschrieben. Das Esterbuch gibt es in drei verschiedenen Versionen, die jeweils aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Die älteste Fassung in hebräischer Sprache ist wohl zum Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus entstanden. Diese Fassung hat auch in deutscher Übersetzung Eingang in unsere Lutherbibel und in andere evangelische Bibelübersetzungen gefunden. Das ist die, in der Gott nicht einmal vorkommt und auch Gottes Name nicht. Esther, das Buch in der Bibel, das Gott völlig ungenannt lässt. Die katholische Einheitsübersetzung folgt einem anderen Text, der Zusätze enthält. Die Texte hier im Bibelwochenheft folgen der hebräischen Textversion. Die Texte hier im Bibelwochenheft sind eine eigene Übersetzung von Annette M. Böckler. Das ist eine jüdische Theologin. Na dann, starten wir. Seite 7. Esther, Kapitel 1, Verse 1 bis 22, nach der Übersetzung von Annette M. Böckler. Es war einmal zur Zeit von Ahasuerus, jenes Ahasuerus, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jener Zeit, als der König Ahasuerus auf seinem Königsthron in der Residenzstadt Susa saß, es war im dritten Jahr seiner Regierung, da richtete er eine Party aus für alle seine Fürsten und Hofbeamten, die Mächtigen der Perser und Meder. Der Adel und die Statthalter waren um ihn versammelt. Er entfaltete vor ihnen den Reichtum und die Pracht seines Reiches und den köstlichen Glanz seiner Größe viele Tage lang. 180 Tage. Nach Verlauf dieser Zeit veranstaltete der König für alles Volk, das in der Hauptstadt Susa anwesend war, groß und klein, eine siebentägige Party im Königshof, dem Gartenparadies des Königspalastes. Und jetzt schließt mal eure Augen. Ringsum waren weiße, grüne und himmelblaue Vorhänge. Mit Schnüren von weißer Byssusseide und Purpurwolle eingefasst, die an silbernen Ringen zwischen Marmorsäulen hingen. Ruhepolster aus Gold und Silberstoff gewirkt, standen auf Mosaik von Alabaster, Perlmutt, weißem und buntfarbigen Marmor. In goldenen Gefäßen, jegliches Gefäß von anderer Form, schenkte man den königlichen Wein aus in majestätischer Fülle. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Man konnte trinken nach Belieben, ganz zwanglos. Denn diese Weisung hatte der König allen seinen Palastaufsehern gegeben, dass man jeden tun lasse, wie es ihm beliebe. Auch Vashti, die Königin, gab eine Party für die Frauen im Königspalast, der dem König Ahasuerus gehörte. Am siebten Tage, als der König vom Wein angeheitert war, ließ er durch Mehuman, Biseta, Carbona, Bicta, Abakta, Seta und Karkas den sieben Kastraten, die den Dienst vor Ahasuerus, dem König, versahen, Vashti, der Königin, den Befehl überbringen, sich mit der Königskrone geschmückt vor dem Volk und den Fürsten in ihrer Schönheit zu zeigen. Denn sie hatte eine wirklich schöne Figur. Aber die Königin Vashti weigerte sich auf die Anweisung des Königs hin, die er durch die Kastraten hatte ausrichten lassen. Sie weigerte sich zu erscheinen. Darüber wurde der König sehr wütend und sein Zorn entbrannte. Der König sprach darüber mit den Weisen, den Kundigen der Zeitereignisse. Denn jede königliche Angelegenheit kam vor die Gesetzes- und Rechtskundigen. Die nächsten um ihn waren Karschena, Sheta, Admata, Tarshish, Meres, Marsena und Memushan. Die sieben Fürsten von Persien und Medien, die Zutritt zum König hatten und den ersten Rang im Reich bekleideten. Mit ihnen besprach er sich, was nach dem Recht mit Königin Vashti zu tun sei, dafür, dass sie das Geheiß des Königs nicht befolgt hatte, das er ihr durch die Kastraten hatte mitteilen lassen. Da sprach Memushan vor dem König und den Fürsten: Nicht am König allein hat Vashti, die Königin, sich vergangen, sondern an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Provinzen des Königs Ahasuerus. Denn das Verhalten der Königin wird bei allen Frauen dazu führen, dass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden. Denn man wird sagen, der König Ahasuerus hat verlangt, dass Vashti, die Königin, vor ihm erscheine, aber sie erschien nicht. Noch heute werden die Damen Persiens und Mediens, die vom Verhalten der Königin gehört haben, mit allen Fürsten des Königs darüber reden, und der Spott und die Provokation werden kein Ende nehmen. Wenn es darum dem König genehm ist, so ergehe ein königlicher Erlass und werde als unverbrüchlich in die Gesetze der Perser und Meder eingetragen, dass Vashti nie mehr vor das Angesicht des Königs Ahasuerus kommen dürfe und dass der König ihre königliche Würde einer anderen, die besser ist als sie, verleihe. Wird die Verfügung des Königs, die er erlassen hat, in seinem ganzen Reiche gehört, das doch so groß ist, und dann werden alle Frauen ihren Männern Ehre erweisen, von groß bis klein. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten, und der König handelte nach dem Rat Memushans. Man sandte Briefe in alle königlichen Provinzen, in jede Provinz nach ihrer Schrift und an jedes Volk nach seiner Sprache, dass jedermann Herr in seinem Hause sei und in der Sprache seines Volkes rede und seine Frau seine Sprache lernen muss, wenn ihre Muttersprache anders ist. Trä, trä, trä. Kommt mit, schaut und hört. Eine wundersame und märchenhafte Geschichte könnt ihr hier bestaunen. Sie spielt in Persien unter seinem märchenhaft reichen König Ahasuerus. Der feiert gern und trinkt noch viel lieber. Und er hat eine schöne Frau. Vashti ist ihr Name. Die feiert auch, aber nicht mit dem König. Sie feiert mit ihren Freundinnen. Je länger die Party dauert, desto betrunkener werden alle, und der König will mit der Schönheit seiner Frau vor seinen Männern angeben. Sie soll kommen und ihre gute Figur zeigen. Ihre Krone soll sie tragen, aber sonst nichts. Ob die Königin das mit sich machen lässt? Sie ist doch die Königin. Schaut, was nun passiert. Tada, tada. Die Königin verweigert sich. Vashti kommt nicht und Ahasuerus wird zornig. Ihr müsst euch mal sein wütendes Gesicht vorstellen. Oh, oh, da treten die Berater auf. Das ist übel, sagen sie sich. Ein wütender König ist schlecht für das ganze Land, aber sie haben einen guten Rat. Der König soll ein Gesetz erlassen. Stellt euch das vor, die Königin wird entlassen und damit so etwas nie wieder passiert, wird ein für allemal Folgendes verfügt. Jeder Mann ist der Herr in seinem Haus. Schaut, da reiten die Boten ins ganze Land und bringen die Nachricht überall hin. Jetzt kann der König wieder feiern. Tada, tada, tada. Ihr Lieben, das war der Text drunter unter dem Text. In dem Bibelwochenheft ist es nämlich so, dass nach dem Bibeltext immer erstmal so wie ein kleines Schauspielstück steht, dass es im Heft in allen 7 Tageseinheiten immer gleich. Könnt ihr mal schauen. Tere, tere. Ihr Lieben, dass Königin Vashti splitternackt, wie es hier heißt, nur mit einer Krone bekleidet, vor den Leuten erscheinen soll, ist jüdische Auslegungstradition. Der Text selbst sagt das nicht. Er sagt nur, dass die Königin den Befehl erhält, sich mit der Königskrone geschmückt vor dem Volk und den Fürsten in ihrer Schönheit zu zeigen. Denn sie hatte eine wirklich schöne Figur. Auch hauchdünne oder weit ausgeschnittene Gewänder lassen viel blicken. Denkt nur mal, was man bei manchen Filmfestspielchen so sieht, auf dem roten Teppich. Vashti muss also nicht nackt sein, aber sie soll sich und ihre Schönheit zeigen. Damit Ahasuerus, ich muss mich immer noch an die Aussprache gewöhnen, bislang habe ich immer Ahasuerus gesagt, damit Ahasuerus noch ein bisschen mehr prahlen kann, lässt er die Vashti rufen, damit er noch etwas präsentieren kann von dem, was er besitzt. Die jüdischen Ausleger deuten dieses Verhalten so, dass Ahasuerus Vashti bewusst oder unbewusst demütigt und erniedrigt. Was denkt ihr? Warum weigert sich Königin Vashti? Überlegt mal. Wenn sie tatsächlich nackt erscheinen soll vor allem Volk, ist die Antwort klar. Stellt euch das mal vor, liebe Frauen. Euer Mann befiehlt euch, euch auf einer Party nackt zu präsentieren. Das ist ja fast wie bei Epstein. Zudem sind die Leute schon betrunken, ist demütigend. Ich persönlich glaube nicht, dass sie nackt erscheinen soll. Sie soll sich was Schönes, Neckisches anziehen, zeigen, was Frau so hat, auch an exklusiver Garderobe. Warum, liebe Frauen, lehnt sie das ab? Ich würde sagen, sie lässt sich nicht einfach so herumkommandieren, hat ihren eigenen Kopf und ihre eigene Party. Ahasuerus ist schon mächtig angetütert. Ehefrauen stehen da nicht so drauf. Männer sind da oft peinlich und anzüglich. Nee, das spinnt wohl. Nein, nicht mit mir. Das Miteinander von Frauen und Männern war im Perserreich ungewohnt fortschrittlich. Männer und Frauen waren weitestgehend gleichberechtigt, auch wenn die meisten Posten trotzdem von Männern besetzt wurden. Aber es gibt Hinweise, dass Frauen sogar in der Armee hohe Posten ausübten und Männern Befehle erteilten. Mensch, Mensch, die Perser. In Griechenland war das zur selben Zeit völlig anders. Wahrscheinlich in griechischer Zeit und Tradition ist aber das Esterbuch entstanden. Da sah es inzwischen schon anders aus in Sachen Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das Esterbuch erinnert sich aber noch an die früheren Zeiten, wo Frauen mutig und selbstbewusst ihre Position und Meinung vertrat. Vashti und im späteren Verlauf auch Königin Esther, mutige, selbstbewusste Frauen. Liebe Männer, mögt ihr selbstbewusste Frauen? Also Heiner nickt. Mutig. Als ich mit 24 meine Frau kennenlernte, meine liebe Christiane, gefiel mir unter anderem, dass sie im Hauskreis nicht zu allem, was ich als Hauskreisleiter sagte, ja und Amen sprach, sondern dass sie auch widersprach und dass sie Nein sagen konnte. Das fand ich interessant. Ja, später in der Ehe fand ich das dann manchmal nicht so schick. Ja, nein. Aber ich habe Wege gefunden, sie nicht so oft zu einem Nein zu provozieren. Ich habe Christiane gefragt, ob ich das erzählen darf. Das sei hier gesagt. Ich finde selbstbewusste und starke Frauen toll, wenn sie auch weich sein können und Männer nicht verachten, bewusst oder unbewusst. Als Verachtung hat Ahasverosch das Nein seiner Vashti empfunden. Das merkt man, also da geht was los in ihm. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht verachtend meint. Aber sie befolgt den Wunsch oder besser den Befehl ihres Ehemanns und Königs nicht. Das geht nicht. Wenn das Schule macht, wer hört dann noch auf den König? Und wer hört dann noch auf uns Männer? Der König wird wütend und sein Zorn entbrennt. Der König bespricht sich mit den weisen Männern des Reiches, den Rechtsgelehrten und den Fürsten, wie aus rechtlicher Sicht jetzt mit Vashti zu verfahren sei. Schließlich hat sie das Geheiß des Königs nicht befolgt. Und da gibt es doch bestimmt irgendein Gesetz. Da sprach Memushan, Vers 16, schaut mal rein. Nicht am König allein hat Vashti, die Königin, sich vergangen, sondern an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Provinzen des Königs Ahasverosch. Memushtan, das wird kurz davor gesagt, ist selbst einer der wichtigen Fürsten. Er nimmt das Nein von Vashti als Angriff auch auf sich selbst wahr. Männermacht in Gefahr. Wie begründet er es? Das Verhalten der Königin wird bei allen Frauen dazu führen, dass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden. Und dann malt er sich die Zukunft in den schlimmsten feministischen Farben grau. Noch heute werden die Damen Persiens und Mediens darüber reden und der Spott und die Provokation würden kein Ende nehmen. Was schlägt er dagegen vor? Wenn es dem König genehm ist, so ergehe ein königlicher Erlass und werde als unverbrüchlich in die Gesetze der Perser und Meder eingetragen, dass Vashti nie mehr vor das Angesicht des Königs Ahasverosch kommen dürfe und dass der König ihre königliche Würde einer anderen, die besser ist als sie, verleihe. Der König, der soll ein Exempel statuieren, und zwar in Form eines unwiderruflichen Gesetzes. Hier aus dem Esterbuch stammt die sprichwörtlich gewonnene Redewendung, ihr kennt die bestimmt, das steht fest wie das Gesetz der Perser und Meder. Wer kennt das? Ein Beispiel aus der Gegenwart für Gesetz der Perser und Meder. Der Chef spricht eine erstmal mündliche Kündigung aus und später im Büro fragt eine Freundin der so plötzlich Gekündigten, die leitende Sekretärin, sag mal Jenny, ist da noch was dran zu drehen? Und die leitende Sekretärin sagt, nee, ich denke, das steht fest wie das Gesetz der Perser und Meder. Die Redewendung bedeutet, das ist nicht rückgängig zu machen. Daran ist nicht zu rütteln. Das ist so und wird auch immer so sein. Im Fortgang des Esterbuchs wird das ganz wichtig. Denn noch ein weiteres Mal wird im Buch ein solches Gesetz der Perser und Meder vom König beschlossen, festgezurrt, mit tragischen Konsequenzen. Zurück zum Text. Was erhoffen sich der königliche Ratgeber, was erhofft sich der königliche Ratgeber Memushan? Vers 20. Wird die Verfügung des Königs, die er erlassen hat, in seinem ganzen Reich gehört, das doch so groß ist, dann werden alle Frauen ihren Männern Ehre erweisen, von groß bis klein. Die Idee gefällt dem König und den Fürsten. Männer. Und der König macht, was Memushan sagt. Briefe werden in alle Provinzen geschickt, sogar jeweils in ihrer eigenen Sprache, dass jeder Mann Herr in seinem Hause sei und in der Sprache seines Volkes rede und seine Frau seine Sprache lernen muss, wenn ihre Muttersprache eine andere ist. Sie muss umlernen. Er darf ihre Sprache verstehen lernen, muss es aber nicht. Seine Sprache wird daheim gesprochen. Was der Mann sagt, zählt. Der Mann bestimmt. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Das ist ein Gesetz der Perser und Meder. Ich lese euch einen Text aus dem Neuen Testament vor. Die Ordnung des Hauses. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Epheserbrief 5, 21 bis 33, ein bisschen gekürzt. In unserem heutigen Estertext, Vers 20, der Rat Memushans, wird die Verfügung des Königs, die er erlassen hat, in seinem ganzen Reich gehört, das doch so groß ist, dann werden alle Frauen ihren Männern Ehre erweisen, von groß bis klein. Epheser, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, ein jeder Mann liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Das war schon immer so, das steht wie das Gesetz der Perser und Meder. Oder 1. Petrus 3, Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Oder Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Oder 1. Timotheus Brief 2, Vers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Schade wäre es, wenn das nicht so wäre. Da würden wir die Ines Schuster nie predigen hören. Steht das, was im Neuen Testament steht, fest wie das Gesetz der Perser und Meder? Ja, sagen die einen, denn es steht in der Bibel, ist Gottes Wort und Gebot. Nein, sagen die anderen, es ist Denken aus jener Zeit. Und wahrlich, ich sehe manchmal üble Sachen, wie Frauen mit ihren Männern umgehen, vor allem wenn die Männer alt und tatterig geworden sind, die Frauen aber noch fit sind. Vor allem beim Einkaufen im Supermarkt kann man da manchmal Sachen erleben. Ach, ja. Die Frau, die rennt mit dem Wagen durch die Gänge und sagt dann, das ist mir neulich passiert, das war mir komisch. Und nun kommen wir endlich, bummelst du wieder. Und der Mann ganz betropft hinterher. Ich möchte es nicht. Ihr Frauen, ehrt eure Männer, verachtet uns nicht, weil wir so sind, wie wir sind. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Lasst uns beten miteinander. Das Gebet auf Seite 12, schlagt mal auf. Ich bete das Gebet einmal vor, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr das mitbeten könnt und wollt. Und dann sprechen wir es nochmal gemeinsam, wer kann und will. Ewiger Gott, Ursprung des Lebens, du hast die Menschen zu deinem Ebenbild geschaffen. Du hast den Menschen Würde verliehen. Lass nicht zu, dass die einen den anderen die Würde rauben. Sei an der Seite der Menschen, die erniedrigt und gedemütigt werden. Verschaffe ihnen Recht. Zeige uns, wo wir füreinander einstehen und die Würde der Gedemütigten schützen müssen. Wir danken dir, denn deine Treue umgibt uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ja, und wer will, gerne jetzt mal gemeinsam. Ewiger Gott, Ursprung des Lebens. Du hast die Menschen zu deinem Ebenbild geschaffen. Du hast den Menschen Würde verliehen. Lass nicht zu, dass die einen den anderen die Würde rauben. Sei an der Seite der Menschen, die erniedrigt und gedemütigt werden. Verschaffe ihnen Recht. Zeige uns, wo wir füreinander einstehen und die Würde der Gedemütigten schützen müssen. Wir danken dir, denn deine Treue umgibt uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Wir singen die 316 im Grünen.
gedemütigt hast. Wo bist du mit einem Mann oder einer Frau nicht gut umgegangen? Übrigens, vor Gott, 799. Ein mächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne mir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe, mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich vergeben habe. Sie sind es mir aber alle herzlich leid. Und reue mich sehr. Und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Er will und wird dir Kraft verleihen. Willst auch du von dem umkehren, was dir da auf dem Gewissen lag, dann darf ich dir zusagen, steh auf und fang neu an. Änder, was zu ändern ist. Und dir ist vergeben, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Hört noch den Wochenspruch, der will mit euch durch die Woche gehen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also nicht nach hinten schauen und sich umgucken, sondern geradeaus beim Nachfolgen. Ich sage mal noch so viel dazu, ein Gedanke. Beim Pflügen gibt es einen Moment, wo man nach hinten schauen kann und wo man trotzdem nach vorne schaut. Nämlich, wenn man umgedreht ist an einer Wendeschleife. Da kann man dann die gezogene Furche in den Blick nehmen und trotzdem nach vorne schauen. Also wartet auf die Momente, wo es Zeit ist, mal eine Wendung zu machen. Ansonsten, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nicht nach hinten leben, sondern nach vorn. Das nehmt mit in die Woche. Wir singen.
Geht hin im Frieden des Herrn.